Also er konnte aus diesen Dingen wirklich einen unfassbaren Konflikt, Streit mit Tränen und allen möglichen mal eben hervorzaubern. Wir haben alle vier gelernt, was wir zu sagen und zu tun haben, um ihn nicht zu reizen. Wie oft ich an ein Fenster gerannt bin, wenn es die Möglichkeit gab, um aus dem Fenster zu schauen und zu gucken, wie steigt er aus, was hat er für ein Gesicht, wie geht die Tür zu. Es war zum Beispiel so, dass mein Ex-Mann einen unglaublichen geregelten Tages-, Wochen-, Jahresablauf hatte. Die Tage waren dermaßen gleichförmig durchstrukturiert. Ich habe die Beine an meinen Oberkörper gezogen und meine Arme so drum, um mich irgendwie so ein bisschen zu schützen, so schutzlos, wie ich ja da halt war in diesem Moment. Und er hörte einfach nicht auf und ich habe sehr lange in dieser Wanne gesessen. Wenn ich das jetzt nicht mache, wenn ich jetzt nicht gehe, dann gehe ich hier kaputt.
Hi und herzlich willkommen. Du hörst den Podcast Narzissmus und toxische Beziehungen. Jetzt sprechen wir. Dieser Podcast handelt von bewegenden Geschichten von Menschen in und nach toxischen Beziehungen. Geschichten, die viel zu lange im Verborgenen geblieben sind. Wie du gerade schon gehört hast, sprechen Menschen hier über ihre Erfahrungen mit psychischer und manchmal auch körperlicher Gewalt. Falls dich diese Themen zu sehr belasten, nimm dir die Freiheit, die Episode zu pausieren oder zu überspringen oder bitte jemanden, dem du vertraust, sie mit dir gemeinsam zu hören. Alle Namen und identifizierenden Details wurden zum Schutz der Beteiligten geändert. Ich bin Jennifer und heute erzählt Katharina von ihren Erlebnissen in der Ehe. Katharinas Geschichte macht besonders deutlich, wie tiefgehende Kontrolle eine Beziehung vergiften und die Betroffenen in einen Zustand permanenter Unsicherheit versetzen kann. Von Anfang an legte ihr Partner die Regeln fest, willkürlich und veränderbar nach Tagesform. Was zunächst wie eine geordnete Struktur wirkte, entwickelte sich schnell zu einem Kontrollinstrument, das Katharina und ihre Kinder emotional zermürbte. Mach es dir bequem, hör in Ruhe zu und lass Katharinas Geschichte auf dich wirken. Vielleicht erkennst du Parallelen zu deiner eigenen Situation oder der eines Menschen in deinem Umfeld.
Ja, Katharina, vielen, vielen Dank, dass du heute da bist und dass du bereit bist, deine Geschichte mit uns zu teilen. Magst du vielleicht zu Beginn einmal erzählen, was genau dich dazu bewogen hat, heute hier zu sein?
Hallo Jenny, danke dir erstmal, dass ich hier sein darf, dass du auch meine Geschichte hören möchtest. Ich erzähle meine Geschichte hier, weil ich 2 Jahrzehnte in einer sehr toxischen Beziehung mit meinem Ex-Ehemann gesteckt habe und ich im Nachhinein erkannt habe, was da eigentlich alles abgelaufen ist und wie krank und destruktiv und manipulativ diese ganze Zeit mit ihm gewesen ist. Und ich habe erkannt, dass leider noch viel mehr Menschen als nur ich, wie ich auch lange dachte, in so einem Beziehungskonstrukt drin stecken. Und möchte eigentlich Hoffnung geben durch das Erzählen meiner Geschichte. Ich möchte erzählen, dass es einen Weg daraus gibt, dass es ein Leben danach wirklich möglich ist, dass man ein eigenes Leben auf die Beine wieder stellen kann und sich berappeln kann, sein Ich sich zurückerobern kann, was zumindest bei mir auch in dieser Zeit zum Ende gar nicht mehr vorhanden war, völlig abhanden gekommen ist. Und dieses Mut machen anderen Menschen, die da vielleicht noch drinstecken oder noch nicht so lange raus sind wie ich jetzt, aufzuzeigen, ja, das geht, man kommt da wieder zurück. Das ist meine Intention, das hier auch für dich und für die Zuhörer zu erzählen.
Dankeschön. Ja, dann lass uns doch einfach damit mal starten, wie es bei euch alles anfing. Wie habt ihr euch kennengelernt und wie war so die erste Zeit?
Wir haben uns über die Arbeit kennengelernt. Dann von dem Zeitpunkt aus gesehen zukünftiger Mann war deutlich älter als ich, also mehr als 10 Jahre. Und ich fand ihn unglaublich cool. Er war so cool, er war so charmant, er war so eloquent. Ich habe ihn tatsächlich ziemlich angehimmelt auf eine Art und war recht begeistert, weil er aus meiner Sicht so anders war. Und durch den Kontakt halt auf der Arbeit hatte ich mich recht schnell in diesen ach so coolen Typen verguckt. Und das hat dann auch gar nicht lange gedauert, dass wir eigentlich anfingen. Er hatte da noch eine Beziehung am Laufen, genau als ich in diese Firma gekommen bin. Und das war aber dann schon irgendwie so Endpunkt, das kriegte ich halt mit. Und ja, dann hat es auch nicht lange gedauert, eigentlich, bis wir dann zusammengekommen sind. Ja.
Und wie kann ich mir dann so die erste Zeit in eurer Beziehung vorstellen?
Die erste Zeit, die Anfangszeit, war richtig toll. Ich fühlte mich also überglücklich und absolut, bevorzugt, dass es mir erlaubt ist, so einen Mann abbekommen zu dürfen, der sich für mich interessiert, der sich so reflektiert gegeben hat, muss ich aus heutiger Sicht sagen, der sehr viel, ja, Innenschau über seine Probleme geredet hat, mich dran hat teilhaben lassen. Und das hat mich völlig angezogen, weil auch mein Bild so war, eher von Männern, sag ich mal, ja, die reden nicht gerne über ihre Gefühle. Und das war einfach eine Art, auf die ich voll angesprungen bin. Und ja, ich fühlte mich sehr schnell sehr ernst genommen als Partnerin. Ich hatte zu dem Zeitpunkt auch schon meine erste Tochter gehabt, die war im Kleinkindalter. Auch das war gar kein Problem für mich, was natürlich wichtig war, da ich ja da alleinerziehend zu dem Zeitpunkt gewesen bin. Und es war einfach nur wirklich wie ein Märchen. Und ich wusste gar nicht, womit ich denn dieses Glück, dachte ich, womit ich das Glück verdient habe, diesen tollen Typen, dass der mich nimmt.
Und wann hast du dann zum ersten Mal gemerkt, dass mit diesem tollen Typen vielleicht doch nicht alles so ganz toll ist, wie du anfangs dachtest?
Also aus heutiger Sicht gab es schon eine Kleinigkeit, aus meiner Erinnerung würde ich sagen, nach vielleicht circa 3, 4 Wochen, also sehr schnell. Es gab eine kleine ach gar nicht mal, ich hatte etwas gesagt oder etwas angenommen, was er wohl nicht so meinte. Und er hat völlig unangemessen überreagiert und ja, war sehr wütend und hat mir dann ja halt vorgeworfen und gesagt, wie ich denn dazu käme, das so anzunehmen, was ich mir einbilden würde, was ich denn meinen würde, wer ich sei und weiß ich nicht. Und ich erinnere mich, wir waren da halt draußen spazieren, das kam aus dem Nichts angeflogen tatsächlich. Ich weiß nicht mehr genau, worum es ging, aber es ist auch jetzt tatsächlich nicht wichtig. Ich weiß, dass es eine Nichtigkeit war, die man unter normalen erwachsenen Menschen in einer beginnenden Beziehung auch hätte anders klären können. Das war aber nicht der Fall. Und er bekam einen ganz anderen Gesichtsausdruck. Daran erinnere ich mich noch. Ich war wirklich schockiert und entsetzt und konnte das überhaupt nicht einsortieren, was da jetzt geschehen ist. Und habe überlegt, wie es denn dazu kommen konnte, dass ich das ausgelöst habe jetzt in ihm. Da muss ich ja wohl mächtig was falsch gemacht haben. Und dann war auch sehr schnell wieder gut und dann blieb es auch gut. Und das war in meiner Erinnerung dann, blieb es eigentlich haften als, naja, hat dann wohl an mir gelegen, dass er so hat reagieren müssen. Im weiteren Verlauf habe ich auch lange nichts wirklich gemerkt. Ich habe nicht wirklich was in Frage gestellt. Ich muss dazu sagen, dass ich aus einem Elternhaus komme, in dem ich, wie ich heute weiß, durch meine Mutter die ähnlich toxische Verhaltensweisen, zwar auf eine andere Art, aber auch an den Tag gelegt hat und mich geprägt hat mit Sätzen, dass ich nicht Nein sagen soll, dass sie es ja nur gut meint, dass es ja halt an mir liegt, wenn es ihr nicht gut geht und ich das doch jetzt endlich mal bitte machen soll. Mit meinem heutigen Wissen und mit der inneren Arbeit an mir weiß ich, dass ich so schon von zu Hause konditioniert wurde, das, was ich möchte, nicht durchzusetzen, nicht sagen zu dürfen, weil es den anderen, in dem Fall halt auch der Mama, nicht gefällt. Dann ist sie traurig oder dann wird sie wütend. Und so habe ich eigentlich gelernt, meine Wünsche und Bedürfnisse nicht durchzusetzen. Und dann bin ich auf einen Mann getroffen, der, naja, ich sag mal bildlich gesprochen, diese offene Tür oder mit allen Möglichkeiten nur noch durchlaufen musste. Also eigentlich hat mein Mann da weitergemacht oder ich habe mit meinem Mann da weitergemacht, wo ich meiner Mutter aufgehört hatte. Er hatte ganz leichtes Spiel.
Du hast jetzt gerade gesagt, dass die erste Situation, in der dir das in Erinnerung geblieben ist, so nach 3, 4 Wochen schon gewesen ist, wo es dir aufgefallen ist. Wie hat sich denn dann eure Beziehung im Laufe der Zeit verändert?
Sie hat sich dahingehend verändert, dass dieses erste Wutgesicht, was ich da schon so schnell von ihm zu sehen bekommen hatte, immer wieder auftauchte. Ich konnte oft gar nicht einschätzen, wann und warum das der Fall ist. Aber ich erinnere mich, dass ich auch noch zu relativem Beginn unserer Beziehung irgendwann so in mir drin hatte, ach, jetzt ist er wütend, jetzt haben wir eine wirkliche Streitsituation, wobei es von einem Streit unter erwachsenen Menschen, einem Austausch wirklich weit entfernt ist, muss ich ja heute sagen. Aber ich hatte dann so für mich, gut, jetzt haben wir einen Streit, er ist wütend, er rastet aus, er hält einen Monolog von, ach, locker einer halben Stunde, es konnte aber auch eine Stunde dauern, also indem ich nur dann zuhören musste auf eine Art und gar nicht dazwischen kam. Und dann wusste ich, aber wenn das jetzt gleich geschafft ist, dann hast du wieder 3, 4 Wochen Ruhe. Ich habe tatsächlich für mich einen inneren Kalender gehabt und wusste, nee, es ist okay, wenn das dann gleich vorbei ist oder ab morgen, ist dann wieder 3, 4 Wochen gut. Und das war ein Rhythmus, in dem ich tatsächlich ganz lange ausgeharrt und den für normal empfunden hatte. Denn ich habe auch immer wieder plausibel von ihm, also in Anführungsstrichen plausibel, erklärt bekommen, warum er ja jetzt so ausrasten musste, warum er so wütend wurde, weil natürlich ich an dem Punkt ihn so gereizt oder diesen Fehler gemacht habe oder mich nicht normal verhalten habe. Er hat mir ganz schnell beigebracht, würde ich da mal sagen, wie mein Umgang mit ihm zu sein hat. Und sonst gab es als Bestrafung diese Wutanfälle und das auch oft mit anschließendem Schweigen. Es kam vor, dass er nach diesen Wutausbrüchen und diesen Monologen sich zurückzog, durchaus auch mir sagte, er sei jetzt so traurig, also er kommt damit jetzt auch überhaupt nicht klar, dass er jetzt so ausrasten musste, weil ich ihn dazu gebracht habe. Ich bin halt nicht normal. Und in dem Zusammenhang kamen durchaus auch immer wieder so sarkastische Spitzen eingestreut. Ich muss sagen, dass mir am Anfang sein, ich nenne es mal hier Humor, wobei es ist, wie ich ja längst weiß, es ist gar kein Humor, es sind einfach böse Angriffe. Aber ich dachte damals sogar eine Weile, oh, der hat aber einen schwarzen Humor und auch ein bisschen Sarkasmus oder Ironie. Ja, kann man mal so durchaus auch mal so sehen oder so sagen, ist ja sogar so ein bisschen manchmal sogar vielleicht witzig, also ne, auf eine Art, aber eigentlich war da halt gar nichts witzig dran. Und es hat dann mit dieser Art von Sarkasmus und Spitzen kam es zu so Sätzen wie Naja, aber was soll ich denn auch von dir erwarten? Du kommst ja jetzt auch gar nicht hier aus dieser Stadt und das ist halt, das macht man jetzt in einer Großstadt nicht. Du kommst ja auch vom Land. Also ja, mein Gott, da wo ihr morgens mit dem Trecker zur Schule fahrt, also das ha. Und es war immer wirklich mit breitem Grinsen dann auch vorgetragen. Also es war für mich vom Gefühl, ich habe gesehen, dass er lacht und es sollte dann wohl witzig sein, aber eigentlich hat es mich getroffen und es war auch unangemessen und passte nicht an die Stelle. Was hat denn jetzt bitte die Stadt, aus der ich komme, damit zu tun, ob ich normal oder nicht normal bin oder die Größe einer Stadt oder ja, ob da noch Landwirtschaft betrieben wird oder nicht? Es ist ja völliger Unsinn. Und sein Lächeln halt dabei, also wirklich, ja, das passte nicht zusammen. Und ich fand es am Anfang eine Weile, dachte ich, er macht einen Scherz, damit es auch wieder gut ist, um es zu überspielen. Aber eigentlich waren es auch nur weitere Angriffe.
Und es ging oft darum, dir deutlich zu machen, dass du in Anführungsstrichen minderwertig bist oder weniger intelligent oder was waren da so
Ja,
seine Themen?
also das konnte auch sein mit der Intelligenz. Es kam vor, dass er mir auch sagte, also wo du dein Abitur her hast, möchte ich ja auch mal gerne wissen. Ach ja, ich habe ja vergessen, dass du ja nicht von hier kommst, sondern von woanders, wo man halt mit dem Trecker zur Schule fährt, genau. Das konnte also sein, dass auf der Intelligenz rumgeritten wurde. Aber vielmehr war es das Betonen von, dass das nicht normal ist. Normale Menschen würden das nicht machen. Normale Menschen würden nicht so reagieren wie ich. Und dieses Betonen, das war auch später bei den Kindern der Fall, also jetzt für die Zuhörer, der weitere Verlauf war, dass ich eben 20 Jahre mit ihm verheiratet war und wir haben noch zwei weitere gemeinsame Kinder. Und auch bei denen ist dann immer wieder betont worden, dass sie nicht normal sind. Dass das normale Kinder nicht machen würden, was auch immer, jetzt in welchem Alter. Aber das ist so der Fokus gewesen. Es wurde gar nicht näher bezeichnet unbedingt, aber einfach unfähig. Und auch ich könne nicht streiten. Ich sei auch nicht erwachsen. Ich sei kein Partner auf Augenhöhe. Später hatte ich gehört, wirklich etliche Jahre später, ich sei ja mehr ein Geschwisterkind als eine Ehefrau, wenn ich mich also bei die vielen Streitereien auch mit den Kindern schützend vor die Kinder gestellt habe, im übertragenen Sinne jetzt und versucht habe, ihm zu erklären, warum das denn so ist, dass sie sich so verhalten haben oder was er damit auslöst, was er sagt und so weiter. Dann wurde mir gesagt, dass ich ja gar nicht gleichwertig sei, sondern ja, ich soll mal aufhören, hier zu den Kindern zu halten und das Geschwisterkind zu spielen.
Also keine normale Mutter.
Ja, auch das tatsächlich nicht. Genau, auch keine normale Mutter. Ich war halt gar nicht normal.
War das so der typische Ablauf von Konflikten bei euch, dass sie damit endeten, dass er dir gesagt hat, du bist nicht normal? Oder gab es da noch andere Dynamiken, die du regelmäßig erlebt hast?
Die Konflikte liefen überwiegend so ab. Genau. Allerdings die Gründe für einen Konflikt, die waren gänzlich unterschiedlich. Es war so, dass wenn er einfach einen Konflikt wollte, dann hat er ihn gemacht. Dann hat er ihn kreiert, provoziert. Es musste gar nichts vorgefallen sein. Es konnten unglaubliche Kleinigkeiten sein. Auch bei den Kindern, zum Beispiel, wenn eins meiner Töchter oder eins der Mädchen hat sich, sage ich mal, vielleicht verabschiedet morgens vor der Schule und hat ihm ein Küsschen gegeben. Und es war vielleicht ein bisschen, ja, flott, weil man auch dann los musste und so und ist vielleicht nur so flüchtig an der Wange entlang dem Papa ein Küsschen geben oder so. Dann konnte es halt sein, dass er daraus machte, dass sie ihn ja gar nicht lieb haben, weil sonst hätten sie ja ihm ein richtiges Küsschen gegeben. Und dass er jetzt ja genau weiß, was er von ihm zu halten hat und dass sie es noch wiederkriegen würden, das wird er sie jetzt auch mal spüren lassen, wie das so ist, so nur im Vorbeigehen abgefertigt zu werden. Also er konnte aus diesen Dingen wirklich einen unfassbaren Konflikt, Streit mit Tränen und allen möglichen mal eben hervorzaubern.
Und das heißt, er hat euch dann auch dazu erzogen, euch so zu verhalten, wie er das gerne hätte? Also konnte man anhand von solchen Beispielen, konnten deine Töchter sagen, okay, jetzt wissen wir, wie wir uns zu verabschieden haben vom Papa und dann ist es auch gut?
Leider muss ich sagen, ja, das war eine Form von Erziehung, Indoktrination, ganz klassisch. Wir haben alle vier gelernt, was wir zu sagen und zu tun haben, um ihn nicht zu reizen. Das war immerhin ein einigermaßen sicheres Terrain, sich da so anzupassen. Wobei das Gefühl, auf einem Minenfeld zu laufen, eigentlich nie in Sicherheit zu sein und nie zu wissen, wann dieser Vulkan ausbricht, wann das nächste Szenario beginnt, doch auch immer da war. Ich habe über die Jahre versucht, herauszubekommen, das einzuschätzen, wann denn so ein Ausbruch startet oder beginnt. Und ich habe halt da gelernt auf unglaubliche Kleinigkeiten, also wie mit zig Antennen auf dem Kopf herumzulaufen. Ich konnte so lange an der Art, wie die Tür zuging, an der Art, wie das Auto auf dem Bürgersteig geparkt wurde, an der Art des Kauens, an der Art des Treppe im Haus rauf und runter laufen, wusste ich ungefähr zumindestens, ob hier gleich wieder was blüht oder droht oder ob ja Ruhe ist. Und diese dauernde Vorsicht, dieses dauernde Aufpassen und eventuell das Glück zu haben, aufgrund des Bemerkens, noch eine gewisse Zeit von vielleicht ein paar Sekunden oder Minuten, bis da wieder mal die Hölle losbricht, zu haben, ist zum täglichen Überlebensmodus geworden. Also wie oft ich, wenn ich auch dann mal zu Hause und vielleicht einen freien Tag hatte oder so, oder auch im Urlaub erinnere ich mich, wenn er weggefahren ist mit dem Auto, mit oder ohne Kinder, egal, und wieder vorgefahren kam, wie oft ich an ein Fenster gerannt bin, wenn es die Möglichkeit gab, um aus dem Fenster zu schauen und zu gucken, wie steigt er aus, was hat er für ein Gesicht, wie geht die Tür zu vom Auto, wie spricht er mit den Kindern, habe ich noch Zeit, bis er dann im Haus ist oder wo auch immer, um vielleicht schon wieder was abzufangen oder mich auch vielleicht zu verkrümeln. Auch das hat es gegeben, dass ich bewusst in den Keller zum Wäschemachen gegangen bin, obwohl da gar keine Wäsche war und ich erstmal nur die ersten Minuten ausgeharrt habe, um zu hören und zu gucken, ob er denn schon völlig in Aufruhr ist und wieder kurz vor einem Wutanfall oder ob es denn geht und ich da unten raus. Also ich habe mich wirklich verkrochen in Teilen. Und also mich das heute sagen zu hören, ist wirklich unfassbar auf eine Art und so unglaublich traurig, was das da für eine Ehe und für eine Beziehung mit einem Menschen, den ich sehr geliebt habe, und das auch noch in Teilen, ja, normal nicht, aber als so gegeben hinzunehmen, also das ist ja wirklich heftig, was ich da erfahren und geduldet ausgehalten habe. Und so Begriffe wie dulden und aushalten und durchhalten sollten ja keine Begriffe sein im Zusammenhang mit einer Erzählung über die eigene Ehe und den Menschen, der einen beschützen und lieben sollte.
Was würdest du sagen, wie hat sich im Laufe dieser 20 Jahre dein Bild von dir selbst verändert?
Mein Bild von mir selbst hat sich dahingehend verändert, dass ich am Ende eigentlich kaum noch da war. Ich war sehr eingespannt, diese ganze Ehe. Also ich habe immer gearbeitet, ganz viel auch Teilzeit, auch gerne mal ein bisschen mehr. Ich hatte die drei Kinder, ich hatte noch einen pflegebedürftigen Vater, mich noch um meine Großmutter auch in Teilen gekümmert. Ich weiß heute im Nachhinein manchmal gar nicht mehr, wie ich das alles bewältigt und geschafft habe. Und war auch oft ganz erschöpft sowieso von so einem Tag und dann auch von dem dauernden auf Sendung sein, sag ich mal, ob hier wieder jetzt irgendwas ist oder auch tatsächlich wieder irgendein Streit oder mit einem Kind oder wieder irgendein, ja, ein unangemessenes, irrsinniges, destruktives Verhalten zu Hause, die Stimmung beherrscht. Ich habe ganz am Ende der Beziehung, bevor ich wirklich gegangen bin, denn ich bin gegangen und ich habe noch niemals in meinem Leben zuvor dieses Gefühl gehabt, dass wenn ich das jetzt nicht mache, wenn ich jetzt nicht gehe, dann gehe ich hier kaputt. Und dieses kaputt meine ich jetzt nicht so lapidar wie, was weiß ich, ja, es ist ganz warm draußen, ich gehe jetzt hier kaputt, sondern es war wirklich ein unfassbar existenzielles Gefühl, was mir sagte, wirklich jetzt oder nie. Und ich habe so viel Kraft und Mut und alles, was ich noch aus irgendeiner Ecke aus mir zusammen glauben konnte, halt dann auch zusammengetragen und diesen Schritt gewagt, weil es eine absolute Bedrohungsgefühl für mich und mein Ich und mein Selbst gewesen ist.
Wie bist du an diesen Punkt gekommen? Was musste dafür passieren?
Für diesen Punkt musste passieren, dass ich unglaublich ausgelaugt und erschöpft gewesen bin. Über die Jahre dieses Durchzuhalten, auszuhalten, ich hatte einfach keine Reserven mehr. Und hinzu kommt, dass solange die Kinder klein waren oder kleiner, war es in Teilen einfacher zu handeln, weil die Kinder einfach noch viele Dinge auch mitgemacht haben. Es war zum Beispiel so, dass mein Ex-Mann einen unglaublichen geregelten Tages-, Wochen-, Jahresablauf hatte. Die Tage waren dermaßen gleichförmig durchstrukturiert, mit angefangen von den Essenszeiten bis hin zu, was es an welchem Tag zu essen gegeben hat. Auch das hat sich wirklich wöchentlich wiederholt. Dass es ganz bestimmte Gerichte wurden entweder dienstags gekocht oder halt dann am Mittwoch oder. Es war bei den Mahlzeiten, beim Frühstück zum Beispiel, war immer klar, es werden drei Scheiben von einem Brot gegessen, es gibt ein bestimmtes Obst danach als Nachtisch, das sind zwei Tassen Kaffee, es war alles nie mehr und nie weniger. Es war völlig gleichförmig, die Abendbrotzeit, es war immer um 19 Uhr wurde Abendbrot gegessen, nicht vorher und nicht später. Und das zog sich durch den ganzen Tag. Und ich hatte irgendwann auch für diesen Ablauf einfach gar keine Luft mehr. Ich habe keine Luft in diesen strengen Regularien bekommen. Und was ich gerade sagte, als die Kinder klein waren, da war es sogar eine Weile okay, für kleine Kinder einen verlässlichen Ablauf zu schaffen. Das ist in Ordnung, eine Ins-Bett-Geh-Zeit zu haben oder was vorher läuft, bevor die Kinder ins Bett gehen oder auch die Mahlzeiten, dass die geregelt sind. Das fand ich alles in Ordnung. Und ich musste halt irgendwann feststellen, dass je älter sie wurden und auch wirklich durchaus bis in die Pubertät rein und flüge, dass genau diese Abläufe immer noch gefordert wurden. Also egal, wie alt die Kinder waren, es war um 7 Uhr Abendbrot. Und dann hatten die zu Hause zu sein. Und egal, ob Sommerferien oder Sommer oder was auch immer dazu kam oder ob sie später einen Freund selber schon hatten oder so. Es war um 7 Uhr Abendbrot. Und wenn sich daran nicht gehalten wurde, wurde es mindestens mit abwertenden Kommentaren bewertet. Diese Sticheleien wie, ach ja, meinst du kannst dir wieder extra Würste erlauben hier? Ja, nein, du musst ja auch nicht mit uns Armbrot essen. Nee, nee, aber dann weiß ich ja Bescheid für in Zukunft. Ich muss mich ja auch nicht an Dinge halten, ne, die du mir sagst. Also auch da hatten wir das lange mitgemacht, denn wir hatten ja gar keine Lust und auch alle, glaube ich, keine Kraft auf Auseinandersetzungen für solche Dinge. Also es war es einfach nicht wert, diese Sätze, diese Sticheleien zu ertragen, weil man einfach länger wo bleiben wollte. Also lieber zurück zum Armbrot, bevor man vielleicht da tagelang, durchaus konnte sich auch ziehen, wirklich ja, Stress mit dem Vater oder mit dem Ehemann hatte. Das war es einfach nicht wert.
Und diese Regeln, die er aufgestellt hat, du sagtest, es gab einen Tagesplan, einen Wochenplan, einen Jahresplan, also das zog sich auch durch alle Lebensbereiche.
Es zog sich durch alle Lebensbereiche, ja. Das ging so weit, dass es bis in den Urlaub durchgeplant war. Also auch da, wir waren viele, viele, viele Jahre am selben Urlaubsort, in derselben Ferienwohnung, am selben Strandabschnitt. Es war immer klar, dass wir so bestimmte, naja, Events, sag ich jetzt mal, die man auch mit Kindern durchaus macht, was weiß ich, zum Beispiel ins Zoo zu gehen oder so, die waren irgendwann immer in der dritten Woche an dem Donnerstag der dritten Woche nachmittags und nicht anders. Wir sind immer alle zusammen zum Strand gegangen und zwar, wenn das Go von meinem Mann kam, wenn er fertig war mit seinem Ablauf und wenn er meinte, wir möchten jetzt, dann gingen wir gebündelt an den Strand. Ich hatte es irgendwann mal gewagt, in Anführungsstrichen zu sagen, ach Mensch, ich gehe schon mal runter, aber die Kinder, als die älter waren, geht doch schon mal vor und so. Das habe ich nur einmal gemacht. Danach hatte ich nämlich tagelang mächtig Probleme und mir wurde immer wieder gesagt, dass ich ja wohl hier ausscheren möchte und wie ich denn dazu käme und was das jetzt soll auf einmal. Und das haben wir auch immer so gemacht und das ging gar nicht. Also Abweichungen von dem, was er vorgab. Wollte er ausscheren? Hatte er beschlossen, vielleicht an dem Tag auf einmal, ach, das machen wir heute mal anders, dann war das in Ordnung. Aber niemand anderes hatte vorzugeben, wie das abläuft. Und so sind wir also gebündelt an den Strand. Und wenn dann wieder zum Aufbruch geblasen wurde, war das genauso gebündelt.
Also das ganze Leben durchgetaktet
Ja.
von seinen Vorstellungen. Gibt es da vielleicht noch einen Moment oder eine Situation aus eurem Leben, die dir ganz besonders in Erinnerung geblieben ist?
Ich würde, ja, ist mir, wobei diese Situation wirklich stellvertretend für mehrere ist. Aber um das auch zu erklären, was da so abgelaufen ist, erzähle ich diese eine jetzt. Die hat sogar einen Begriff bei uns in der Familie, also zwischen mir und meinen Töchtern. Und zwar haben wir das irgendwann die Kräuterkäse-Logik genannt. Das kommt daher, wenn man sich jetzt vorstellt, also ein Frühstückstisch und wir sitzen alle am Frühstückstisch. So. Und mein Ex-Mann hat jetzt, sage ich mal, gerne, ja, in dem Fall, sagen wir mal, Kräuterkäse, das ist ja mal irgendwann so entstanden, gegessen. Und er war mit seiner Anzahl der Butterbrot oder Brötchen halt fertig und es war noch ein Rest Kräuterkäse über. Und eins der Kinder zum Beispiel wollte sich jetzt diesen Rest Käse für sein eigenes Brot oder Brötchen nehmen. Dann konnte es also, gab es zwei Möglichkeiten. Entweder er hat gesagt, dass er noch ein weiteres Brötchen essen möchte und deswegen den Rest Kräuterkäse jetzt aufisst. Und das Kind bitte oder ich doch den neuen Käse anfängt schon mal, weil man sähe ja wohl, er sei noch nicht fertig und er würde diesen Rest noch benötigen. Es konnte aber auch sein, dass wenn man dann, weil wir dachten, ah, okay, Ist also ein Rest da? Lassen wir es für ihn übrig? Gehen wir doch an die neue Packung? Konnte das genauso falsch sein, weil man sähe ja wohl und könnte doch erst bitte den Rest aufbrauchen? Oder ob er jetzt wieder nur den Rest kriegt und wir uns selber nur das Neue jetzt öffnen wollen und das Frische essen würden wollen. Es war also ganz egal, wie man sich verhalten hat, denn er hat entschieden, ob er das an dem Tag gelten lässt oder ob er die Regel einfach ändert und das zum Anlass nimmt, darüber durchaus wütend zu sein, jemanden zurechtzuweisen und klarzumachen, dass man ja völlig falsch gehandelt hat und eben nicht normal ist.
Statt Kräuterkäse Nutella zu essen oder Salami wäre keine Option?
Nein, nicht wirklich. Denn auch da hatte er beschlossen, ob es richtig ist, die anderen Dinge vielleicht zu essen oder zu wollen oder nicht. Es konnte also vorkommen, dass, wenn es jetzt in der Tat jetzt Salami gewesen wäre, was eine meiner Töchter durchaus sehr, sehr, sehr gerne gegessen hat, auch als kleines Mädchen, dass er sie auch dann als Salamifresserin betitelt hat und sie ja nichts anderes essen würde und das ja auch nicht normal ist, weil man probiert ja Dinge. Ja, Nutella natürlich nur immer als zweites oder drittes und nicht als alleiniges. Das ist ja eine Besonderheit und also auch das war sehr tagesformabhängig, ob das erlaubt ist oder halt auch durchaus zum Anlass genommen werden konnte, um wieder mal jemandem aufzuzeigen, dass er sich falsch verhält und jetzt das Falsche wählt zum Essen. Also da waren der irrsinnigen Fantasie leider keine Grenzen gesetzt, wenn er seinen Streit wollte. Und seine Abwertung, dann hat er sich die genommen, sei es noch so absurd, ganz egal.
Also es gab keine Situation, wo man im Vorhinein gewusst hätte, das ist jetzt die sichere Wahl, da passiert mir auf gar keinen Fall was. Das gab es nicht.
Nein. Es war das Sicherste, natürlich möglichst konform. Also viele Dinge wusste man oder wussten wir, die ihn aufbringen könnten. Und trotzdem gab es immer wieder Überraschungsmomente. Also es war im Rückblick ein einziger Kriegsschauplatz. Und wir haben, die Kinder haben es nicht anders gelernt und ich habe auch irgendwann in einen Überlebensmodus umgeschaltet und nur noch versucht, da möglichst heile irgendwie durchzukommen.
Du hast eingangs gesagt, du hast eine Tochter schon mit in die Beziehung gebracht und ihr wart 20 Jahre verheiratet. Das heißt, als du dich getrennt hast, war deine älteste Tochter über 20 Jahre alt und die beiden Jüngeren ja wahrscheinlich auch schon mindestens in der Pubertät oder älter. Wie haben die Kinder die Trennung aufgenommen?
Sie haben sich gefreut. Und das war für mich auch wirklich eigentlich hart. Also sie haben mich unterstützt die ganze Zeit und sie haben sich gefreut. Und es stand auch außer Frage, dass sie, also die Ältere war schon ausgezogen und dass die beiden anderen mit mir dieses alte Zuhause verlassen. Also es stand gar nicht zur Debatte, dass sie da bleiben. Und es war ein richtiger Befreiungsschlag, weil dann hatte halt danach aufgehört. Sie konnten auch endlich ein bisschen atmen. Sie mussten nicht mehr um 7 Uhr abends zum Abendbrot zu Hause sein. Sie konnten mal woanders nächtigen, ohne bestraft zu werden im Nachhinein mit Schweigen, weil es ein Kind gewagt hat. Das ist mal vorgekommen tatsächlich. Sie hatte bei einer Freundin geschlafen, eine meiner Töchter, und ist im Nachgang dafür wirklich bestraft worden mit Schweigen und mit Nichtbeachtung, weil sie es gewagt hat, den Vater allein zu lassen und außerhalb seiner Kontrolle und seinen Regularien sich aufzuhalten. Und das hat sich dann halt geändert, wenn auch spät, für meine älteste Tochter zu spät. Sie hat kein anderes Zuhause kennengelernt. Für die beiden Jüngeren gab es noch dann ja, Ereignisse, an denen sie dann auch mit Freude teilnehmen durften. Wie länger wegbleiben, wie, naja, auch essen dürfen, was sie wollen, ohne einen abwertenden Kommentar. Das war erstmal wirklich zwar recht schwierig und neu, aber es war dann Wohlbefinden pur.
Ich kann mir vorstellen, dass so 20 Jahre mit dieser Art von Regeln und Kontrolle auch bei dir Spuren hinterlassen haben. Also, dass du vielleicht im Nachgang auch immer noch so ein bisschen diese Regeln internalisiert hattest.
Ja, hatte ich. Habe ich sogar bis heute in Teilen. Es ja, ploppt dann so etwas auf, wenn es so um diese Armbrotzeit geht tatsächlich. Also wenn ich jetzt etwas vorhabe oder mich jemand fragt, ja, weiß ich nicht, kommst du dann noch rum oder sollen wir dann noch da und da hinfahren, dann kommt es immer noch mal vor, dass ich so einen kurzen Impuls, eine kurze Unruhe bekomme und ich denke, oh, es wird aber knapp, das schaffen wir aber gar nicht. Und erst im Nachgang fällt mir dann auf, Moment mal, wer schafft was nicht? Du musst nicht um 7 zu Hause sein, um Armbrot zu machen oder zu essen. Man kann auch später oder gar nicht oder woanders essen, das ist gar kein Problem. Aber es blitzt kurz auf tatsächlich dieses Gefühl von, oh, es ist aber knapp bis dahin, weil es halt sehr viele Jahre genau so gelaufen ist. Und das ist ja wohl noch in ganz vielen meiner Zellen drin.
Katharina, du hast gerade gesagt, dass du dich zum Ende eurer Beziehung so richtig leer gefühlt hast und dass du das Gefühl hattest, wenn du weiter in der Beziehung bleibst, gehst du kaputt. Kannst du noch mal ein bisschen konkreter erläutern, wie genau es zum Ende eurer Beziehung kam?
Es gab ein unglaublich unschönes Erlebnis. Und zwar war es an einem Wochenende nach einer sehr unruhigen Zeit, nach vielen Tagen, in denen ja diese Streitereien gelaufen sind und es war ein Wochenendtag und ich hatte wieder mal irgendetwas falsch gemacht und es gab die üblichen wütenden Monologe und der schien an diesem Tag dann irgendwann beendet und mein Ex-Mann hat sich in ein anderes Zimmer des Hauses verzogen. Ich fühlte mich unglaublich leer und mir war sehr kalt und da habe ich mir Wasser in die Wanne laufen lassen und wollte mich halt ein bisschen aufwärmen und meine Seele trösten. Und ich bin in die Wanne und an dem Tag war es halt dann offensichtlich noch nicht vorbei mit dem wütenden Monolog. Und mein Mann stand im Badezimmer vor der Badewanne und hat eine unglaubliche Abwertungs- und Beschimpfungstirade von sich gelassen. Ich saß logischerweise nackt in dieser Badewanne und ich habe, weil das Wasser auch immer kälter wurde und ja einfach nicht aufhörte, und ich habe ja die Beine an meinen Oberkörper gezogen und meine Arme so drum, um mich irgendwie so ein bisschen zu schützen, so schutzlos, wie ich ja da halt war in diesem Moment. Und er hörte einfach nicht auf und ich habe sehr lange in dieser Wanne gesessen. Ich konnte mich gar nicht rühren, ich konnte nicht sagen, hör auf, ich konnte nicht aufstehen, mir ein Handtuch nehmen, ich wollte mich gar nicht zeigen. Ich hatte keine Kraft, mich aufzurichten. Und er tanzte wie Rumpelstilzchen wirklich vor der Wanne auf und ab und beschimpfte mich und machte mich runter und sagte mir, was ich denn für eine bin. Und in dem Moment ist in mir wirklich alles gestorben. Alles, was noch irgendwie mal an Gefühl, Verständnis oder was auch immer ich noch lange für ihn immer mal wieder hatte, war wirklich alles weg. Und er ging dann hoch, er ließ mich alleine im Bad zurück. Und in diesem Moment der wirklich völligen Leere und ja, ich fühlte mich wirklich tot innen drin, gab es zeitgleich Ein Aufschwung, das war genau der Moment, so ein bisschen wie Phönix aus der Asche, an dem in mir immer größer wurde der Satz, ich lasse mich nie wieder so behandeln. Ich möchte nie wieder so gedemütigt werden. Ich möchte nie wieder an diesen Punkt kommen, dass mich ein anderer Mensch und in dem Fall auch noch der Ehemann so behandelt. Und das war ein Samstag und an dem Sonntag drauf haben wir den ganzen Tag nicht miteinander gesprochen. Und am Montag habe ich ihm gesagt, dass ich ihn verlassen werde. Also ich habe genau aus diesem schlimmsten oder aus diesem unfassbar schlimmen Moment habe ich auf einmal Kraft gezogen. Das war der totale Endpunkt, dass ich das nicht mehr möchte und nie wieder ertragen werde.
Katharina, du hast eben erzählt, dass auch die Sommerurlaube immer wieder an demselben Ort gewesen sind, dass ihr immer an demselben Strand gewesen seid, in demselben Ferienhaus. Und du hattest mir im Vorgespräch aber auch erzählt, dass es jetzt sozusagen mit diesem Urlaubsort verbunden nochmal eine ganz neue Geschichte gibt. Und ich würde mich unheimlich freuen, wenn wir die noch hören können.
Ja, es gibt da eine sehr positive Geschichte. Oder ich fange ja erst an mit dem, was nicht so positiv daran war. Also bezogen auf diesen immer gleichen Ablauf war es also auch so, dass wir als Familie in die nächstgrößere Stadt, die wir alle auch sehr mochten an diesem Urlaubsort, ja, bestimmt so 2, 3 Mal während dieser Zeit dorthin gefahren sind. Und es war recht früh. Also die ersten Jahre vielleicht, als wir da waren, dass ich auch da haben wir bestimmte Bereiche in dieser Stadt eigentlich immer abgeklappert, sag ich jetzt mal. Und ich hatte irgendwann gesagt, ach guck mal, da können wir auch noch lang gehen, lass uns doch mal da runtergehen. Und mein Mann sagte mir, nö, da ist nichts. Ja, aber wir können doch da vielleicht mal schauen. Nein, da ist nichts. Ja, okay, gut, dann nicht. Habe ich ja noch erstmal nicht weiter drüber nachgedacht, muss ich sagen. Und war ja wieder auch irgendwas, mein Gott, Familie mit, ne, 3 Kindern ist ja auch immer irgendwas los. Und ich hatte im nächsten Jahr wieder gesagt, dann lass doch da mal schauen. Und wieder hörte ich halt, da sei ja gar nichts. Und nein, da müssen wir jetzt nicht runtergehen. Und tatsächlich wurde es für mich innerlich so ein bisschen wie ein, ich probiere das jetzt wieder, das kann doch wohl nicht wahr sein. Und ich habe dann ernsthaft all die Jahre immer in dieser Stadt immer an der Stelle gesagt, lass doch da mal gucken. Und es kam genauso ernsthaft immer die Antwort, nee, da sei ja nichts, da müsste man jetzt nicht runter oder auch warum denn oder nein, wir müssen uns doch beeilen, weil was weiß ich, die Parkuhr abläuft oder keine Ahnung. Und ich war tatsächlich, obwohl ich so oft in dieser Stadt gewesen bin, nicht einmal in diesem Teil, wo ich doch immer schon mal runterlaufen wollte. Und ich habe ganz unlängst vor wenigen Monaten eine Reise an diesen alten Urlaubsort gemacht. Das erste Mal jetzt auch seit dieser Zeit, sondern da seit der Trennung. Und ich bin in diese Stadt gefahren und ich bin diesen Weg, diese Straße runtergelaufen, die mir einfach untersagt wurde, all die Jahre da mal entlang zu schlendern. Und das war ein unglaubliches Gefühl für mich. Das klingt ja auch wirklich, also wie, das ist doch wirklich verrückt. Es ist doch wirklich verrückt. So eine ganz harmlose Begebenheit, dass an diesem Punkt auch Macht und Kontrolle ausgespielt werden musste, dass wir gesagt bekommen haben über viele Jahre, nein, da gehen wir jetzt gebündelt nicht lang. Und ich bin da hingefahren und ich bin da runtergelaufen und ich habe mich wirklich sensationell gefühlt. Es war ganz befreiend, da einfach lang zu gehen. Es war wirklich da gar nichts groß Besonderes, aber darum ging es überhaupt nicht. Denn es war das erste Mal so stressfrei an diesem alten Urlaubsort und einfach nur toll, diese vermeintlich kleine Sache, einfach eine Straße, einen Weg runterzugehen. Ohne dass ich gemaßregelt wurde oder daran gehindert wurde oder dass es kommentiert wurde. Ja, das habe ich nachgeholt.
Kannst du sagen, was dein Bedürfnis oder dein Antrieb war, genau da nochmal hinzufahren, wo du ja im Grunde so oft schon gewesen bist?
Ich wollte es überschreiben. Ich wollte es mit neuen positiven Erlebnissen überschreiben. Und ich wollte auch mit meinem jetzigen Jetzt, dem wiedergefundenen späteren Ich, da nochmal hin an diese Orte und Stellen, an denen ich durchaus auch im Laufe der Jahre sehr verzweifelt gewesen bin und auch geweint habe oder mich zurückgezogen oder einfach auch, wo viele Streitereien und unsinnige Dinge geschehen sind mit den Kindern. Und ich wollte da jetzt hin und eigentlich diesen Orten, diesen verschiedenen sagen, hey, es ist alles gut geworden. Ich bin wieder da und zwar wirklich ich. Und ich bin frei und ich kann hier sein, ohne Stress, ohne Abwertung, ohne psychologische Spielchen, ohne Tränen. Einfach ich und ich kann machen hier auch an diesen Orten, was ich möchte. Und das war eine richtige kleine Heilungsreise für mich.
Wie schön, dass dir das gelungen ist, diese Erinnerungen zu überschreiben. Wenn du heute auf die Beziehung zurückschaust, wie geht's dir jetzt aktuell damit?
Jetzt im Rückblick, nach über 5 Jahren, in denen ich weg bin, geht es mir erstmal jetzt aktuell wirklich gut. Und ich bin dabei und fange an mit dieser Zeit, oder ich versuche es, meinen Frieden zu machen. Es hat mich so lange beherrscht und so viel Leid und Tränen gekostet, dass ich nicht mehr gewillt bin, mich davon weiter bestimmen zu lassen. Und wenn es auch wirklich 2 Jahrzehnte waren, so ist immer noch genug Restleben übrig, um ja das auch ja wettzumachen oder gut zu machen oder halt zu überschreiben mit positiven neuen Erlebnissen. Im Rückblick habe ich das, oder ich hätte das Bedürfnis, zu meinem jüngeren Ich irgendwie zu gehen und es da rauszuholen oder ihm Bescheid zu sagen, dass das nur begrenzt ist und ich da rauskomme, all das, was ich ja noch vielleicht durchmachen muss, oder ich und die Kinder besser gesagt. Das, was mir gefehlt hat all die Jahre, ist das Wissen um das, was da passiert ist. Ich hatte keine Worte dafür. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, dass es mir geholfen hätte, wenn ich mehr gewusst hätte über das, was da abgelaufen ist. Wenn ich Kenntnisse gehabt hätte über Manipulationstechniken, über diese Toxizität dieser Paarbeziehung, die in keinster Weise auf Augenhöhe gelaufen ist, dass ich so verstrickt war und auf diese Manipulationsversuche, die wirklich auf eine Art ja ziemlich gut und sind ziemlich tiefgehend, weil sie einfach wirken, rein psychologisch. Ich hätte mir mehr Wissen gewünscht, um vielleicht eher da rauszukommen und auch für meine Kinder, dass sie eher die Chance haben, oder die Chance gehabt hätten, vieles nicht erleben zu müssen. Es ist halt so unglaublich wichtig, darüber Bescheid zu wissen. Ich hatte selber keine Worte dafür, was passiert. Ich hatte für mich irgendwann, ich wusste ja, dieser Mann ist sehr speziell und ich hatte auch irgendwann mal den Gedanken, oder das Gefühl, er muss immer irgendwo einen Kriegsschauplatz haben. Es war auch nie wirklich Ruhe. Also ob ich jetzt mit ihm so einen Streit hatte oder die Kinder oder jemand auf der Arbeit oder seine Mutter oder jemand aus dem Freundesbekanntenkreis. Es kam niemals vor in all den Jahren, dass vollständige Ruhe oder Harmonie irgendwo gewesen wäre. Und hätte ich, wie gesagt, das Wissen, dass es alles einen Namen hat, dass es Erkrankungen und Störungen gibt in der Psyche von anderen Menschen oder Persönlichkeiten, glaube ich, dass ich es einfacher gehabt hätte, das zu durchbrechen.
Wenn du an Menschen denkst, die vielleicht jetzt in diesem Moment noch in einer ähnlichen Situation sind, wie die, in der du gewesen bist, was möchtest du diesen Menschen mitgeben? Vielleicht hören sie uns ja zu.
Ich möchte diesen Menschen mitgeben, was ich schon auch eingangs sagte, dass es einen Weg daraus geben kann, dass der unheimlich schwierig ist, schwer, beschwerlich, sehr steinig, sehr schmerzhaft und auch womöglich oder wahrscheinlich sogar von vielen Rückschlägen begleitet. Denn es ist ja so, dass diese Zeit auch meine Ehe, ja nicht nonstop jeden Tag von dieser emotionalen Gewalt bestimmt war. Wie ich schon mal vorhin auch sagte, gab es für mich irgendwann diese 3, 4 Wochen Rhythmen, wo ich wusste, ach, jetzt habe ich dann wieder meine Ruhe. Und es gab schöne Tage und die waren auch, ja, die waren spaßig und auch die Kinder haben durchaus schöne Erinnerungen an manche Begebenheiten. Und da möchte ich sagen, dass es einen Ausweg geben kann.
Vielen Dank. Wirklich auch von Herzen vielen Dank für deinen Mut, für dein Vertrauen, deine Geschichte zu erzählen und mit uns und all den Zuhörern zu teilen. Ich bin mir ganz sicher, dass das, was du gesagt hast, vielen Menschen auch Kraft geben kann, Mut geben kann, sich den Dingen in ihrer Beziehung zu stellen und zu schauen, inwieweit das vielleicht wirklich toxisch ist, was sie erleben oder es ihnen damit gut oder nicht gut geht und sich Unterstützung zu suchen. Wenn du möchtest, gehört das letzte Wort dir, wenn es noch irgendetwas gibt, was du noch sagen möchtest.
Ich möchte sagen, dass ein großer Antrieb für mich, da auch rauszukommen, schlussendlich auch meine Kinder waren. Und ich ihnen auf alle Fälle wünsche oder mir sehr wünsche, dass wenn wir auch eine lange Zeit damit verbracht haben, ja, in so einem destruktiven, toxischen Konstrukt und Umgebung, zu leben oder auch groß werden zu müssen, dass ich ihnen da auch ein Vorbild sein kann, dass es diesen Weg gibt. Denn ich weiß, dass sie auch, da sie es so gelernt haben, bestimmt es nicht einfach haben werden in ihrem Leben und leider auch prädestiniert dafür sind, vielleicht in ähnliche toxische Muster mal zu geraten auf ihrem Lebensweg, wie ich, die auch so geprägt wurde aus dem Elternhaus. Und das wünsche ich mir für sie und das wünsche ich mir für meine Töchter, dass sie das, naja, schaffen und mit dem Wissen und mit meinem Vorbild da rausgekommen zu sein, dass sie es immer auch in ihrem Bewusstsein verankert haben und in ihrem Herzen, dass es da eine Möglichkeit gibt. Und vielleicht früh genug sollten sie so etwas geraten, die Reißleine ziehen können.
Dankeschön, Katharina.
Katharinas Geschichte ist kein Einzelfall. Viele Menschen erleben toxische Beziehungen, ohne die Muster sofort zu erkennen. Ich möchte daher die Mechanismen dahinter erklären. Wenn wir verstehen, warum solche Beziehungen so schwer zu durchbrechen sind, hilft uns das, uns selbst oder anderen besser beizustehen. Ein zentrales Muster in Katharinas Beziehung war Kontrolle. Und die zeigte sich in jedem Bereich ihres Lebens. Nach außen wirkte alles vielleicht noch wie eine gut organisierte Familie, doch in Wahrheit hatte sie kaum noch Entscheidungsfreiheit. Die Abläufe waren festgelegt und es gab keinen Raum für Spontanität oder eigene Wünsche. Besonders auffällig war das zum Beispiel im Urlaub. Jedes Jahr ging es an denselben Ort ans Meer mit exakt den gleichen Abläufen. In der dritten Urlaubswoche, immer donnerstags, stand ein Besuch im Zoo an. Neue Orte zu erkunden, war nicht erwünscht. Ihr Partner entschied, dass es dort nichts zu sehen gab. Auch im Alltag war alles durchgetaktet. Die Mahlzeiten folgten einem festen Wochenplan. Montags das eine, dienstags das nächste und jede Woche wiederholte sich derselbe Speiseplan. Nach dem Abendessen wurde zu einer bestimmten Zeit ferngesehen, danach mussten die Kinder ins Bett. Ein Abweichen von diesen Abläufen wurde nicht akzeptiert. Es gab keinen Raum für Individualität oder Spontanität, es gab nur Kontrolle. Diese Form der Kontrolle wirkte sich besonders stark auch auf die Kinder aus. Je älter sie wurden, desto deutlicher wurde ihnen, dass ihre Wünsche keine Rolle spielten. Eigene Bedürfnisse zu äußern bedeutete Stress. Also lernten sie schnell, sich anzupassen. In einer Umgebung, in der alles vorherbestimmt war, wurde Angst zur täglichen Begleitung. Ein besonders perfides Beispiel für diese psychologische Unsicherheit ist die sogenannte Kräuterkäselogik. Katharina und die Kinder konnten es ihm nie recht machen. Mal war es falsch, die alte Packung aufzubrauchen, mal war es falsch, eine neue zu öffnen. Und diese Unberechenbarkeit führte dazu, dass sie sich immer weiter zurückzogen aus Angst, wieder etwas falsch zu machen. Wer nicht weiß, was als nächstes passiert, bleibt ständig auf der Hut. Genau das ist eine Strategie in toxischen Beziehungen. Verunsicherung sorgt dafür, dass Menschen sich anpassen und keine eigenen Grenzen mehr setzen. Irgendwann erkannte Katharina, dass es nicht an ihr lag, sondern an einem System, das darauf ausgelegt war, sie klein zu halten. Und der Begriff Kräuterkäselogik wurde für sie und ihre Kinder zu einem Begriff, mit dem sie diese Unsicherheit und dieses ständige Hin und Her benennen konnten. Und sie konnten sich dadurch ein Stück weit distanzieren. Und das half ihnen, die Manipulation zu durchschauen und einen ersten kleinen Schritt in Richtung Freiheit zu gehen. Aber die Nachwirkungen sitzen auch heute bei Katharina noch tief. Denn noch heute erschrickt sie manchmal, wenn sie eine Verabredung für den Abend zusagt. Ihr erster Gedanke ist dann oft, das geht nicht. Um 19 Uhr muss das Abendessen fertig sein. Und ihr Kopf sagt ihr erst im zweiten Moment, dass sie nicht mehr in dieser Beziehung steckt und dass sie tun und lassen kann, was sie will. So tief können alte Muster verankert sein. Warum war diese Kontrolle für den Partner aber so wichtig? Menschen mit einem übermäßigen Bedürfnis nach Kontrolle handeln oft aus eigenen Unsicherheiten oder Ängsten. Vielleicht hat er selbst in seiner Vergangenheit erlebt, dass ihm Kontrolle entzogen wurde. Indem er Katharina und die Kinder in einem System festhielt, konnte er sich eine scheinbare äußere Sicherheit schaffen. Manche Menschen nutzen Kontrolle aber auch, um Nähe zu vermeiden. Wer sein Umfeld in Unsicherheit hält, verhindert, dass andere ihm emotional zu nahe kommen. Es kann auch darum gehen, sich selbst aufzuwerten, indem man andere klein macht. Und dann gibt es noch das gezielte Erzeugen von Abhängigkeit. Wer nie weiß, was als nächstes passiert, orientiert sich immer stärker an der Person, die die Regeln bestimmt. Diese Mechanismen sind in toxischen Beziehungen keine Seltenheit und sie machen es so schwer, sich daraus zu befreien. Hast du eine ähnliche Geschichte erlebt? Steckst du vielleicht selbst in einer Beziehung, die du als toxisch empfindest? Hast du schon mehrfach versucht zu gehen, aber du schaffst es nicht? Oder hast du es geschafft und möchtest deine Erfahrungen teilen, um anderen Mut zu machen? Vielleicht bist du auch Tochter oder Sohn eines kontrollierenden Elternteils in einer schwierigen Freundschaft oder siehst hilflos zu, wie jemand in deinem Umfeld nicht loskommt? Dann melde dich bei mir. Deine Geschichte ist wichtig. Schreib mir an podcast@narzissmus-coach.de, wenn du deine Erfahrungen teilen möchtest, anonym, entsprechend mit Pseudonym versehen, denn deine Erlebnisse können anderen helfen, sich selbst zu erkennen und einen Ausweg zu finden. Danke, dass du meinen Podcast hörst und dich mit diesen Themen auseinandersetzt, damit diese Geschichten die Menschen erreichen, die sie am meisten brauchen. Die, die noch mittendrin stecken und gerade ihren Weg hinaussuchen, brauche ich deine Unterstützung. Teile den Podcast mit deinen FreundInnen. Abonniere ihn auf der Podcast-Plattform deiner Wahl und hinterlasse bitte eine Bewertung. So hilfst du mir, das Thema sichtbar zu machen. Falls du heute neu hier bist, ich bin Jennifer, Coach und Beraterin mit einem Masterabschluss und einer Ausbildung in Paartherapie. Ich begleite Menschen, die sich aus toxischen Beziehungen lösen wollen oder einen besseren Umgang damit finden möchten. Ich erkenne diese Dynamiken, weil ich nicht nur in meiner professionellen Arbeit damit zu tun habe, sondern auch aus eigener Erfahrung weiß, wie es ist, in solchen Beziehungen zu stecken. Die nächste Folge erscheint in 2 Wochen und du findest mich auf Instagram und TikTok unter Narzissmus-Coach sowie auf meiner Webseite www.narzissmus-coach.de. Denk immer dran, du bist nicht allein. Was dir passiert, hat einen Namen und es gibt auch für dich einen Weg daraus. Bis ganz bald, deine Jennifer.